da warte ich jetzt drauf und gucke, ob dieser Zock jetzt funktioniert. Und wenn der dann trotzdem nicht kommt, werde ich mich irgendwann von den Dingern trennen.
Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Horst Lüning ist bei uns. Unternehmer, sehr kritischer Geist und auch börsenerfahren. Und darüber wollen wir heute reden. Wie investiert er eigentlich? Was macht er mit seinem Geld in dieser Börsenphase und auch in dieser volkswirtschaftlichen Phase? Es gibt ja doch einige Einflussfaktoren. Damit herzlich willkommen bei René für Rendite. Ich bin Markus.
Ja, hallo Markus.
Grüß dich, Horst. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Viele werden dich kennen. Du bist erfolgreicher Unternehmer, hast einen sehr gut laufenden Whiskyhandel, den man auch im Internet finden kann. Du bist Tesla-Fahrer fast der ersten Stunde. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Und du bist auch Investor. Du hast schon einige Börsenaufs und Abs miterlebt. Wann hast du eigentlich angefangen damit?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann es nun genau war. Es muss Ende der 80er gewesen sein, 88, 89 ungefähr. Aber ich erinnere mich noch an die beiden ersten Aktien, die ich hatte. Das waren BMW und MAN. Die kannte man in seinem Umfeld, wusste, was da passiert, sah die positiv. Aber nun, die Zeiten waren da noch nicht so ganz positiv. Und nach ein paar Jahren war ich da wieder raus und ja, ohne Verluste, aber auch ohne Gewinne. Ein bisschen Dividende hat es gegeben und das war so meine erste Börsenerfahrung. Und dann dauerte es eine ganze Zeit. Unsere Firma haben wir auch gerade gegründet. Ein Haufen Kapitalbedarf war da, sodass dort die Rendite immer höher ist, als wenn man in Aktien geht. Und dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo dann doch schon mal ein bisschen was überbleibt und man sagt sich, man muss was zur Seite legen, weil irgendwann ist das Geschäft nicht mehr und dann will man ja schließlich von seinen Früchten der Arbeit leben. Und dann ging es, ja, das war so Mitte der 90er ungefähr, ging es dann wieder rein und zwar dann mit System. Und damals war die Dividendenrendite war unglaublich gut und von den meisten Leuten noch nicht so erkannt. Und auch die Computersysteme haben die noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Da konnte man also mit einem mathematisch-rationalen Verfahren, was mir immer sehr liegt, weil ich Ingenieur bin und das rechnen kann, war mir also sehr recht. Und da habe ich also sicherlich 5 bis 10 Jahre sehr, sehr gut mit dieser Dividendenrendite fahren können.
Aber über so viele Jahre, da hast du ja auch schon einige Hypes kommen und gehen sehen und du dürftest auch die Zeit erlebt haben, als Zinsen sogar zweistellig waren. Aus dieser Warte heraus würde mich interessieren, wie siehst du denn das jetzt aktuell? Also wir haben jetzt ja schon Angst, wenn der Zins irgendwie in Richtung 5, 6, 7, Jamie Dimon von JP Morgan sagt, 8% steigt. Das schreckt dich wahrscheinlich gar nicht, oder?
Also mich hat diese Phase, die war vor meiner Zeit. Also da war ich im Studium, da haben wir das nicht so sehr gemerkt, weil ich kriegte mein Taschengeld und ich merkte dann nur, das Geld wird immer weniger wert, weil damals ja auch die hohe Inflationszeit war. Und dann merkte ich, da muss ich jetzt selber arbeiten gehen. Es gab die Jobs und dann kam man damit dann schon über die Runden, dass mir das nicht so wehgetan hat. Später dann, als die Firma Geld brauchte, als wir Immobilien erworben haben, da lagen wir dann so bei 5,5%. Und das war alles machbar, weil wir ein entsprechendes Wirtschaftswachstum hatten und ja, die Zahlen alle nach oben zeigten, dann kann man sich das leisten. Und so waren diese Zahlen auch nicht schlimm. Und dann habe ich von meinem Vater irgendwann Sparverträge geerbt und die kamen dann zurück. Das waren also von der Volksbank Raiffeisenbank und die hatten also da einen Nominalzins von 8,5% über 7 Jahre. Also die gingen ab, da war richtig was los.
Ja, das waren traumhafte Zeiten, wo man sogar als Sparer noch reich werden konnte. Ja. Mittlerweile haben die Banken diese ganzen Stufenmodelle alle gekündigt in den letzten Jahren. Und jetzt ist es ja so, also ich meine, also der Inflation hinterher sparen, das macht ja in der Regel gar keinen Sinn. Das dürfte auch nicht sein.
Das richtige Wort, hinterher sparen, ja. Man ist immer zu spät.
Ja. Aber wie hast du denn dann, wie hast du dich dann entschieden? Also du sagst jetzt, du warst mit deinen ersten beiden Aktien da unterwegs. Jetzt hast du, glaube ich, eher nicht mehr die Autoaktien, da haben wir letztes Mal schon mal drüber gesprochen, aber wie hast du dir dann eine Investmentstrategie überlegt? Also wo hast du da angefangen? Es gab ja noch keine ETFs oder so.
Dann ging es weiter und es kam dann der Dotcom-Crash. Und das war meine erste Krise, die ich erlebt habe. Und ich habe sie falsch erlebt. Ich habe tatsächlich an dieser Stelle, ich saß vor dem Bildschirm und sah die Tower live einstürzen. Und anstatt jetzt das Fenster aufzumachen, meine Aktien alle zu verkaufen, habe ich doch über eine Woche gebraucht, bis es reif war, in meinem Kopf zu verkaufen. Und da waren schon 25-30% weg. Also das war eine blöde Sache. Aber immerhin, es waren nur 25-30% und damals waren die Summen noch nicht so hoch. Und damit bin ich dann auch klargekommen. Und dann habe ich mir überlegt, also jetzt diese Dividendendinger funktionieren nicht mehr, weil die Leute auch drauf gekommen sind. Dieses ganze Halbzeug, schwierig. Und dann bin ich zuerst auf Substanzwerte gegangen und habe dann so ganz langsam gemerkt, die Tech-Werte ist das, was kommt. Und so ab dem Jahr, also Substanzwerte bis, ich sag mal, 2010 vielleicht. Und ab 2010 dann doch stärker auf die Tech-Werte. Und dann merkt man aber jetzt irgendwann auch, dass das die Luft raus wäre. Aber wieder geirrt. Die Tech-Werte sind dann anschließend weitergelaufen. Also man kriegt das nicht mehr so richtig mit. Und ich habe die Lust an den Einzelwerten ein Stück weit verloren und bin natürlich jetzt in ETF drin. Das ist also ein Teil meiner Anlage, wobei ich an der Stelle immer ein bisschen zu früh bin. Ich sehe da also am Horizont immer irgendwelche dunklen Wolken kommen und sage, da ist jetzt gut, wenn ich da investiere, die werden von den dunklen Wolken profitieren. Oder aber, da muss ich jetzt raus. Also man trifft nie das untere, man trifft nie das obere. Man kann froh sein, wenn man so halbwegs die Richtung erwischt. Aber das ist das Problem beim Investieren. Aber ganz langfristig, ich bin also im Prinzip, wandle ich mich gerade vom Substanzinvestor hin zum ETF-Investor. Und zwar dann nicht irgendwelche speziellen ETF, sondern ganz MSCI World oder Emerging Markets, die so langsam kommen müssen. So langsam sollte man.
Jetzt würde mich aber nochmal zwischendurch interessieren, wenn du sagst, 2010 mit den Tech-Aktien, da gab es ja nochmal eine Finanzkrise dazwischen. Hast du denn beim zweiten Mal dann schneller reagiert oder hast du auch wieder ein bisschen zu lange zugeschaut?
Und zwar im Prinzip bei der 2007er, 2008er Krise, da habe ich ziemlich sofort reagiert. Das war nicht schlecht. Und dann kam später nochmal 2010, 2011, glaube ich, war das da die Euro- oder Griechenland-Krise oder so. An der Stelle habe ich auch reagiert, war aber blöd, weil es wird gerettet und es lief weiter. Ne? Dumme Sache. Also da macht man es nicht immer richtig, aber man muss halt mehr richtig machen, als man falsch macht. Und einmal mehr Vorsicht walten lassen ist, wie sagt es Warren Buffett, nichts verlieren. Das ist der wichtigste Kernsatz. Ne? Aber wenn man halt dann nichts gewinnt, ist auch nicht gut. Ne?
Aber wenn du jetzt in den ETFs unterwegs bist, auch schon seit längerer Zeit, also dann auch so sparplanmäßig und du legst immer wieder nach oder machst du dann mal Pausen, wenn du sagst, oh, jetzt wird es irgendwie gerade ein bisschen dünn, die Luft, oder ziehst du das einfach stoisch durch?
Also als Unternehmer hast du nicht ein regelmäßiges Einkommen. Wir sind also nicht die, die uns einen Unternehmerlohn zahlen, sondern wir warten bis Abschluss und bis die Steuer was dazu gesagt hat und dann wissen wir, was übrig bleibt und dann wird ausgeschüttet, was die Firma nicht braucht. Und diese Ausschüttungen sind dann im Prinzip verfügbar und müssen dann angelegt werden. Und da geht man dann, weiß man natürlich, was ungefähr kommt. Und dann überlegt man sich, was investiert man und macht sich dann vorher mal 3-4 Monate Gedanken, wo der Karren hinfährt. Und dann geht man dann da entsprechend mit diesen Summen auf einmal rein. Es gab eine Untersuchung, auch schon Jahrzehnte her. Wenn man Geld hat, dann macht es Sinn, dieses Geld sofort zu investieren, anstatt in langen oder in regelmäßigen Abständen, weil diese regelmäßigen Abstände bedeuten, wenn die Börse aufwärts geht, hast du mit dem, was du zurückgehalten hast, schon verloren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurse steigen und nicht fallen, ist halt so, du hast sehr lange Phasen, wo es aufwärts geht und kurze Phasen, wo es abwärts geht. Das heißt, wenn du drin bist, hast du eine 75-prozentige Chance, dass es aufwärts geht. Und wenn du halt dauerst, also zurückhältst und wartest, dann verpasst du diese Chance. Kann aber natürlich auch mal daneben gehen. Das ist dann, just hast du deine Summe investiert und dann geht es abwärts. Ne? Kann auch passieren.
Ja, deshalb gibt es Leute, die immer in 3 Tranchen investieren, weil die genau sagen, wenn ich jetzt ausgerechnet vor dem Kipppunkt investiert habe, dann habe ich wenigstens noch was zum Nachlegen.
Ja, wenn es aber auch klar, geht, aber nicht investiert.
Ja, das ist dann, genau, dann schaut man halt den Markt hinterher sozusagen. Aber okay, aber das heißt, du machst dir monatelang voll Gedanken, weißt ungefähr, was du anlegen willst und dann wird es aber auch direkt da drauf gesetzt.
Ja, wobei es natürlich dann Spaß macht, dass man auch eine gewisse Spielmenge hat.
Danach wollte ich gerade fragen.
Dass man zwischendrin so ein bisschen einen kleinen Zock hat. Also das muss ja auch sein. Und ich glaube, es war Costolani. Der hat mir so einen schönen Spruch gesagt, wenn du nichts hast, musst du zocken. Wenn du was hast, darfst du nicht zocken. Und wenn man doch ordentlich schon was hat, dann kann man zocken. Ne? Und dieses kann man zocken ist in Ordnung. Wobei, wenn du hingehst und sagst, du zockst jetzt 1%, dann hast du nachher ja ein bisschen was gewonnen, ein bisschen was verloren und macht den Kohl auch nicht fett, sondern da ist es dann besser, wenn man da doch hingeht und sagt, man hat so 5%, 8% in Zocks drin, weil dann, wenn es da wirklich Faktor 2, 3, 5 hochgeht, dann hast du wirklich was bezweckt.
Aber kann auch gleich der erste schief gehen. Also wenn du gerade sagst, wenn ich nichts habe, muss ich zocken, ja.
Immer vorsichtig. Also mit dem Plan, nicht irgendwas, mit dem Plan.
Aber du wirst auch keine hundertprozentige Trefferquote wahrscheinlich haben. Wie gehst du denn mit solchen Verlusten dann um, wenn der Zock schief lag?
Also man sollte es dann begrenzen. Also man sollte nicht, wie Warren Buffett sagt, also bitte nicht Geld verlieren. Und das heißt, irgendwo, wenn sich die Sache nicht so entwickelt, wie man meint, dann sollte man bei 10, 15, maximal 20% der Bremse drin haben, dass es dann halt rausfliegt. Also das muss man dann schon vorsichtig sein, denn auch wenn du jetzt da jetzt aber nur 5% drin hast und 5% verlierst du 20%, hast du 1% im Ganzen verloren.
Verrätst du uns, mit was du zockst?
Ja,
was ich habe im Moment was, wo du zockst.
Ich habe ein paar Zocks in der Vergangenheit auch bei mir auf dem Kanal genannt gehabt. Und zwar habe ich gerade einen Kupferzock laufen, weil es ist allgemein bekannt, dass die Kupferminen auf voller Kapazität laufen und bis man eine Kupfermine erschlossen hat, dauert es 10, 15 Jahre und man kann die aktuellen Kupferminen noch vielleicht 5, 10, 15% ausweiten, die Produktion, aber dann ist Schluss und dann muss der Kupferpreis steigen. Jetzt hat er schon mal einen kleinen Satz gemacht, hält sich aber dann doch sehr noch verhalten und jetzt gerade sieht es aus, als ob wir da die gute Chance hätten, dass es beim Kupferzock weitergeht. Ich habe auch mir ein paar Goldminen gesucht, die jetzt, ich sag mal, 2, 3 Jahre sehr verhalten waren, unter der normalen Rendite gebracht haben, weil die Goldminen halt an der Inflation zu knapsen haben. Das Gerät wird teurer, die Energie wird teurer, die müssen ewige Mengen an Gestein durch den Wolf drehen, das kostet alles viel Geld. Aber jetzt sieht es so aus, als ob jetzt langsam der Durchbruch käme. Das Gold ist doch 15% gestiegen und damit sind die Erträge der Goldminen tendenziell können sich verdoppeln. Und mit diesen verdoppelten Erträgen sollten die Aktien hochgehen. Und da warte ich jetzt drauf und gucke, ob dieser Zock jetzt funktioniert. Und wenn der dann trotzdem nicht kommt, werde ich mich irgendwann von den Dinger trennen. Also da muss man auch mal fair sein und sagen, gut, jetzt kommen die Dinger weg. Was ich gezockt habe,
also, Ich wollte noch gerade dazu sagen, wir haben letztes Jahr auch einen Rohstoffexperten gehabt, der hat auch diese Logik vorgetragen mit dem Kupfer und das erscheint mir auch total schlüssig, aber dann ist ja eben erstmal nichts passiert und das Gegenargument ist immer, wenn die Konjunktur sich eintrübt, dann geht erstmal wieder die Kupfernachfrage runter, obwohl wir eigentlich für alles mögliche Kupfer brauchen. Nur, warum die Minen? Warum nicht man kann ja mittlerweile quasi auf den Preis selber
irgendwie shoppen,
aber du nimmst die Minen.
Ja, ich bin extrem konservativ und ich mache nicht in Optionen, ich mache nicht in Futures, sondern ich muss Investitionen haben, die kann ich auch liegen lassen, dass ich einfach sage, da tue ich jetzt nichts. Und wenn ich dann einen Future-Kontrakt laufen habe, ich eine Option laufen habe, dann muss ich was tun und so. Und ich habe schließlich nebenbei noch einen anderen Job und wenn der einfach krasser ist, dann kann ich mich darum nicht kümmern. Und da sage ich, ich bin ein ganz einfacher, ja, im Anführungszeichen Long-Investor und damit muss auch gut sein. Mehr geht nicht. Ne? Also da bin ich anders als die, die jetzt sagen, ja, die haben da ein Ziel gesetzt von so und so viel Dollar und jetzt guckt man, wie der dahin geht und dann setzt man da ein paar Linien und guckt, wo der und so. Nee, sondern das muss fundamental, muss ich das rechnen oder muss es schlüssig sich erscheinen und dann mache ich das. Und wie ich sagte, ich bin häufig dann zu früh. Und dann passiert dann doch nichts. Ne? Und zum Beispiel bei Uran war ich zu früh. Da hörte man, ja, Uran, auf der Welt werden Kernkraftwerke gebaut, wie verrückt. Und dann kam die andere, nein, das ist doch jetzt alles vorbei, geläuft nicht, wird nichts. Ne? Und dann kümmert man sich mal bei der Internationalen Atomenergiebehörde, Kommission, Und da sieht man, ja, 100 Kernkraftwerke sind im Bau oder in der Planung und in der Genehmigung. Also muss was mit dem Uran gehen. Ne? Dann kaufst du Uran und dann tut sich erstmal ein Jahr nichts. Dann denkst du dir, vielleicht doch nicht so richtig. Ne? Und jetzt ist dann Uran die letzten 2 Jahre aber abgegangen, dass es krass war. Und auch da habe ich nicht Futures genommen, sondern ich habe Uranminen genommen. Ne? Und zwar die beiden größten der Welt, eine im Osten, eine im Westen. Irgendwie muss es gehen.
Okay, ja. Klingt nach einer guten Strategie. Ja, Wahnsinn. Ich hatte dich eben unterbrochen, aber da wolltest du den Uranzock erwähnen, oder? Nach dem Kupfer. Oder hast du noch einen?
Genau. ich habe ETC habe ich noch auf Silber. Und der hat sich jetzt ja sehr lange zurückgehalten. Ne?
Und wenn man sich dann, allerdings.
Wenn man sich dann die Reserven der London Metal Exchange sich anschaut, wie die also so niedrig sind, das heißt, dieses ganze Ding ist nur Papier. Das erinnert mich so an diesen, wie hieß die Gebrüder Hunt oder Hart, die diesen Silberzock hatten, der dann das Silber auf wie viel, $80 oder $50 hochgeschossen haben. Und jetzt sieht es mir auch so aus, als ob da ausschließlich Papier unterwegs wäre.
Und ja, Silber, das scheint ein sehr gehebelter Markt zu sein durch diese ganzen Briefgeschäfte, weil nachher nie das Settlement erfolgt im Sinne von, ich liefere dir wirklich Silber, ne? Und dann kann man es immer weiter treiben. Wenn der Erste sehen will, dann wird es spannend.
Dann wird es spannend, ja, genau.
Ja, die Zocks, das ist das eine, klar, für den Spaß. Bei deinem Basisinvestment, sage ich mal, spielt deine Laufzeit irgendwie eine Rolle? Hast du einen festen Anlagehorizont? Ich meine, wir sehen ja bei dir im Hintergrund, da warst du jüngst im Urlaub, hast du mir im Vorgespräch erzählt.
Genau, ja. Das ist Dubai.
Also hast du bestimmte Ziele, wo du dann sagst, dann brauche ich das Geld, deshalb gehe ich in eine bestimmte Anlageklasse oder ich schichte irgendwie um? Oder wie ist das bei dir?
Zwei Effekte gibt es bei mir. Ich habe ein gut genuges Einkommen, dass ich an die Investments nicht ran muss. Also das ist das Schöne daran, dass ich also jetzt nicht von diesem Geld leben muss, sondern irgendwann wird doch mal die Zeit kommen, wo ich das Geld dann vielleicht auch mal brauche. Ansonsten, ich habe Erben, die freuen sich dann. Und die zweite Geschichte ist die, wir haben in der Firma, haben wir mit unserem Whisky-Versandhandel, haben wir ja eine jährliche Kurve mit Umsätzen. Und die ist, wenn es kalt ist, und wenn die Festtage kommen, ist die ein Faktor 2,5 höher als normal. Und für diese Zeit muss man sich ein Lager anlegen, muss man vorkaufen, muss man die Lager aufstocken, dass man lieferfähig ist, weil die Konzerne, von denen man kauft, die haben da überhaupt keinen Peil, was da nun wirklich läuft. Und da braucht man reichlich Geld. Und jetzt hast du Geld übrig. Und was machst du mit dem? Ne? Es gab null Zinsen. Da konntest du nicht wirklich was mitmachen, weil wenn gerade dann die Börse runtergeht, hast du auf einmal nachher 30% weniger, um dein Lager einzukaufen. Ne? Das ist auch keine Lösung. Und jetzt, wo es wieder Zinsen gibt, können wir wenigstens der Inflation ein bisschen hinterherlaufen und sind dann dort im Money Market drin. Und da gibt es dann von der Volksbank Raiffeisenbank, gibt es speziell für Unternehmer, genau für diese Zwecke, gibt es da Produkte, die du als Kleinanleger nicht einkaufen kannst. Also da musst du ein Ticket haben, was groß genug ist und dann legen die das für dich an und da kriegst du auch eine ordentliche Rendite, ordentlich in Anführungszeichen, von jährlich, ich sag mal 3,4, 3,6% kannst du schaffen. Aber du willst ja auch nicht die Anlagen haben, wo du jetzt so richtig wackelige Anleihen drin hast im Money Market. Das sind Staatsanleihen, Firmenanleihen und da darfst du jetzt nicht irgendwie so knapp über Junk als Rating haben, sondern solltest schon vom Junk ein bisschen wegbleiben, weil sonst hast du in deinem Mix einen ordentlichen Ausfall drin, was dir deine Rendite kaputt macht. Und du sollst aber auch nicht die super inflationsgeschützten Schweizer Anleihen nehmen, weil da holst du nichts. Ne? Die wissen genau, dass sie da keine Rendite bringen müssen. Also musst du dort ein bisschen ins Risiko gehen, nicht zu viel. Und dann kriegst du da eine Rendite, die der offiziellen Inflation so mittlerweile halbwegs entspricht. Aber da ist ja noch die stille Inflation dahinter. Und damit liegst du drunter. Aber du hast wenigstens jetzt das Geld nicht einfach auf dem Girokonto liegen gelassen für die Zeit, wo du es brauchst. Und du hast es aus der Bankbilanz raus. Wenn da irgendwas schieflaufen würde, hast du es wenigstens als Sondervermögen.
Ja, okay, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das stimmt. Du hast ja erwähnt, du bist selber Ingenieur. Du interessierst dich auch für Technologietrends, da legst du ja auch nahe, neben dem ganz breit gestreuten ETF irgendwie in so ein Themen-ETF zu gehen. Was hältst du denn von solchen Geschichten?
Also ich habe mal nachgerechnet und habe mal die ESG, die ja sehr gehypt wurden, nachgerechnet. Und am Anfang hatten die ESG tatsächlich eine erhöhte Performance. Das lag aber nur daran, weil jeder kaufte und sagte, das ist das nächste Ding. Und dann, als ich die ganze Sache beruhigt hatte, kann man jetzt sehen, dass die ESGs 1,5 bis 2,5% jährlich schlechte Rendite liefern als die vergleichbare Nicht-ESG-ETF. Wobei man fairerweise sagen muss, wenn du heute einen Konzern hast und die ETF gehen alle auf Konzerne, dann haben die Konzerne ja keine Chance, sich so richtig schlecht zu benehmen, weder sozial noch umwelttechnisch, sondern die müssen im Prinzip die ESG-Kriterien auch erfüllen, sonst werden sie von den Medien gefressen. Aber sie müssen die Bürokratie für das ESG nicht erfüllen. Und diese Bürokratie kostet einen Haufen Geld mit Zertifizieren, mit Beratern und. Und das reißt dir die Rendite runter. Und deshalb halte ich von diesen ESG nichts. Und wenn man sich dann mal so wie ARK Invest, so Themen, ETF anschaut, dann ist es ja kein Themen-ETF mehr, sondern das ist ein gemanagter Fonds, der sich den Namen ETF gibt und gut handelbar ist, direkt an der Börse und nicht über eine Fondsgesellschaft verkauft werden muss. Aber du bist dort den Anlageentscheidungen eines irgendwie gearteten Managers unterlegen. Wenn man sich da angeschaut hat, was da in der Vergangenheit dann doch für durchschnittliche Performance, am Anfang sehr, sehr gute Performance und dann war es doch sehr durchschnittlich bis unterdurchschnittlich, dann gehe ich da nicht rein. Und genauso bei anderen auch nicht. Da sage ich mir, ich will meine Ruhe haben und nehme sehr, sehr breit gestreut. Ja, was mir aufgefallen ist, in der Vergangenheit konnte man gewisse Dinge tun. Zum Beispiel, man konnte hingehen, konnte die Dividendenrendite nehmen. Dann konnte man hingehen, konnte die Tech-Aktie nehmen. Dann konnte man Substanzwerte nehmen. Und heute sind die KIs unterwegs, allen voran BlackRock mit Aladdin. Und die heben diese ganzen Dinge, die du früher als Privatmann noch holen konntest, die werden dir heute von institutionellen Investoren, oder BlackRock ist die Hälfte Privatinvestor, ich habe da auch so ein Ding von denen, die hebeln dir das alle raus. Also die sind viel besser, viel schneller, viel wissender, als du das je sein kannst, sodass du also jetzt fast keine Chance mehr hast, wenn jemand sagt, ja, ich kaufe unterbewertete Aktien, und so, da muss ich sagen, also da hocken an der Wall Street 10.000 Bewerter, die sind ja alle nicht auf der Wassersuppe dahergeschwommen. Also die können das im Prinzip. Und der Preis, der da an den Börsen gehandelt wird, der wird vor allem von den institutionellen Investoren bestimmt. Und das ist der Preis. Das ist nicht unterbewertet. Das ist genau der Preis, der zu der Bewertung stimmt. Und deshalb dahin zu gehen, ich kaufe jetzt unterbewertete Aktien, muss ich leider ein bisschen lächeln anfangen. Aber auch, wenn ich hingucke und sage, ich kaufe Dividendenaktien, dann habe ich auf der einen Seite ein Problem. Am besten laufen die Aktien in den USA und wenn ich dort die Dividenden nehme, dann habe ich da die blöde Quellensteuer mit drin. Das heißt, die reißt mir die Dividende da sowieso runter. Und als zweites, warum zahlen denn diese Unternehmen Dividende? Haben die keine Expansionsfähigkeit mehr? Wissen die nicht, wo die hin mit ihrem Geld wollen? Also an der Stelle muss ich sagen, ein Unternehmen, was Dividende bezahlt, muss man hinterfragen, ob das in Ordnung ist. Wenn die einen begrenzten Markt haben, lokaler Wasserversorger, so York Water oder so, die regelmäßig seit, ich weiß nicht, 150 Jahren Dividende bezahlen, dann ist das was anderes. Die können einfach nicht weiter, die können nicht mehr. Ja? Aber wenn ich jetzt so ein anderes Unternehmen sehe, ein Tech-Unternehmen, was Dividende bezahlt, sage ich ja, hast du keine Vision, wo du hin willst, was du machen willst. Deshalb zahlt ja auch Google und Amazon und Tesla, die zahlen ja alle keine Dividende. Apple ist interessant, die zahlt Dividende und weiß, wo sie hinwollen.
Ja, und Apple hat ja auch diese massiven Aktienrückkäufe, ne? Also das ist ja oft der American Way. Wir zahlen keine Dividende, wir machen da einen Aktienrückkauf, wenn wir nicht mehr wissen, wohin. Aber es ist auch eine Art von, wir wissen nicht mehr, wohin.
Wir wissen nicht mehr, wohin, aber du hast da eine Chance, dass du hier die Sache dividendenfrei bekommst, also steuerfrei bekommst. Also sagen wir mal nur Quellsteuern beschlagen, ne? Aufgeschlagen bekommst. Und auf der anderen Seite ist das natürlich, wenn sie Aktien zurückkaufen, können Sie entsprechende Gelder, die dann anschließend noch anfallen, können Sie dann auf Fremdkapital geben. Das heißt, Sie reduzieren Ihre Eigenkapitalbasis und gehen auf Fremdkapital. Das hat alles richtig Sinn gemacht, als Zinsen null waren, ne, oder nahe null. Dann haben Sie da 1,5-2% als Konzern als Zins bezahlt auf irgendeine Anleihe oder auf irgendeinen Bankkredit. Jetzt, wo die Zinsen steigen, dürften auch die Rückkaufprogramme wieder ein bisschen nachlassen, weil sie einfach finanziell nicht mehr so lukrativ sind. Also vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob das bei allen dann so ankommt.
Wenn man deinem Kanal folgt, auf dem du dich ja auch mitunter politisch äußerst, dann merkt man ja, du bist ja durchaus ein bisschen kritisch, wie so die gegenwärtige Lage ist. Und deshalb könnte man auf die Idee kommen, dass du auch noch so eine Art Krisendepot hast für den Fall, dass mal alles schief geht. Ist das so? Also sitzt du noch auf dem Berg Gold oder hast du dein Silber im Garten oder wie ist das?
Also A, würde ich das nie sagen, weil sonst kriegst du Besuch. Aber B, was zu Hause zu haben, ist eine ganz schlechte Idee. Also das sollte man tunlichst lassen, weil wenn es so schlimm käme, wie angenommen wird, dann sollte das nicht zu Hause sein. Ne? Aber was ist denn im Moment sinnvoll? Auf der einen Seite ist Gold sinnvoll und auf der anderen Seite sind auch Kryptos sinnvoll. Gold ist sinnvoll, weil es immer ein Stabilitätsanker war. Und wenn man sich jetzt so anschaut und sagt, also so ein MSCI World über Jahrzehnte macht eine Rendite von 8, 8,5, 9, 9,5, wenn man Dividenden dazu nimmt, irgendwo da in der Ecke. Und Gold hat seit 1971, seit Ende der Goldbildung des Dollars an, des Golds an Dollar oder Dollar an das Gold, haben die eine jährliche Rendite von 8,1 oder sowas gemacht, hat letztlich mal einer ausgerechnet. Und wenn man sagt, Gold war im Wert stabil, dann ist halt der Dollar entsprechend verfallen, ne? So, also da hat man mit Gold tatsächlich jetzt eine Alternative, die ähnliche Renditen wie ein Long-Term-ETF bringt. Und dort kann es halt nicht zu einem Crash kommen, beziehungsweise es geht da eher in die andere Richtung. Wobei, aufgemerkt, wenn es zum großen Crash kommt, dann geht Gold erstmal runter, und zwar massiv. Warum? Weil die Leute jetzt auf einmal ihre Margin Calls bringen müssen und jetzt brauchen sie Liquidität und dann verkaufen sie Gold oder ihre Goldpapiere, dann stürzt der Kurs und anschließend geht es erst wieder hoch. Also der Crash bringt auch einen Verlust im Gold, darf man also nicht zu viel Angst haben, kommt schon wieder. Das ist also die eine Geschichte und wenn es wirklich schlimm kommt und wir kriegen CBDCs und dann ein Limit, dass man also pro Woche nur noch 100 Gramm Fleisch kaufen darf und ich weiß nicht, was sie sich alle noch überlegen, dann sollte man ein Zahlungssystem haben, was weder auf Banken noch auf Staat basiert. Das bedeutet natürlich, wenn die Leute jetzt irgendwelche Kryptos haben, also jetzt nicht die zentralen Kryptos, die also gerade das Gegenteil sind, dann hat man an der Stelle, ja, einmal die Freiheit, es wird natürlich irgendwann verboten werden, das heißt, es wird wieder einen Schwarzmarkt aufmachen. Nach dem Krieg gab es also auch einen Schwarzmarkt, bevor dann die D-Mark eingeführt wurde. Und da liefen halt Zigaretten, Schnapsflaschen und ich weiß nicht, Schokolade und alles, das war auf dem Schwarzmarkt. Und jetzt kann die ganze Geschichte dann dort mitlaufen. Aber das wird halt schwarz sein und es wird auch bestraft werden. Das ist also schwierig. Das heißt also an der Stelle, wenn jemand auf dieses Ding setzt, und da nennenswerte Beträge drin hat, da sollte auch, wie heißt das schön, den Fluchtrucksack gepackt haben, ne? Und nicht zu weit von irgendeiner Grenze weg sein.
Okay, aber jetzt die Kryptos. Also ich meine, einerseits, es gibt ja welche, die sagen, das ist ja eigentlich immer schon für den Schwarzmarkt gewesen, aber verbieten sagen ja Leute, die in Kryptos tiefer drin sind, sagen, das ginge ja gar nicht, weil es ist ja eigentlich anonym und so. Aber du rechnest schon damit, dass das passieren könnte, wenn die zu wichtig werden?
Dazu, ich habe vor, das ist jetzt wahrscheinlich 5, 7 Jahre her, habe ich vor den Cyber-Spezialisten des Landeskriminalamts Bayern habe ich einen Vortrag gehalten über die Probleme, die wir als Internetversandhändler mit unseren Kriminellen haben. Und dort war einer, der für diese Kryptos zuständig war. Und der sagte, er ging davon aus, dass in Deutschland ungefähr 1% der Transaktionssumme bei den Kryptos kriminell wäre. So, und wenn ich mir angucke, was bei uns dann im Gebrauchtwagenhandel für 500-Euro-Scheine über den Tisch laufen, die auch nicht angemeldet werden, also dann glaube ich, dass da der 1% ziemlich ähnlich ist. Ne? Oder wenn man nachmisst, wie viele Kokainspuren man auf dem Papiergeld findet, dann ist also das ist weder beim Krypto noch beim Papiergeld ist das anders. Und deshalb will man ja hin zu diesem CBDC, um das zu verhindern. Aber verbieten, wir sehen zum Beispiel, ich glaube, Bangladesch hat es verboten. Da steht, glaube ich, 10 Jahre Knast drauf, wenn man damit erwischt wird. Also solche Sachen gibt es. Die Frage ist jetzt, der große Trendsetter auf der Welt, USA, hat jetzt diese Bitcoin-ETF zugelassen. Und das, muss ich auch sagen, kann ich mir vorstellen, dass das einem Verbot abträglich ist. Also dass da, wenn die das gemacht haben, dann wird sich im Umfeld des großen Hegemons da wahrscheinlich keiner dagegen auflehnen dürfen können. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass an dieser Stelle dann die Krypto-Experten an der Stelle dann schon recht haben.
In was für Kryptos investierst du denn? Hast du dann gemischtes Depot mit verschiedenen Coins oder bist du ein reiner Bitcoin-Investor oder wie machst du das?
Also um es zu beantworten, ich sehe keine andere Kryptowährung als sinnvoll an. Es gibt einen Grund dafür und zwar Kryptos sind nicht wirklich limitiert, die anderen. Weil sie immer irgendein Gremium, eine Stiftung oder sonst wen haben, die sagen können, wir erhöhen die Anzahl an Kryptos, die Anzahl an Coins. Und das ist bei Bitcoin nicht möglich. Und das ist der Riesenvorteil, was Bitcoin von allen anderen sich unterscheidet. Und wer sich länger damit beschäftigt, lernt das zu schätzen. Und deswegen sehe ich Werte von 100.000 oder 200.000 in den nächsten 5 bis 10 Jahren doch deutlich machbar für Bitcoin. Also da in Bitcoin einzusteigen, sehe ich auch jetzt bei den Höchstständen, sehe ich es nicht als verlorenes Geld. Es kann natürlich wieder runtergehen, wie es bei Bitcoin unglaublich volatil, wie das immer wieder passieren kann. Aber langfristig sehe ich da schon eine gewisse Chance. Allerdings nie zu viel investieren, immer nur kleine Mengen. Man muss ein diversifiziertes Depot haben. Das heißt also in Edelmetalle, in Geldmetalle, da gehört Silber dazu, aber gehören auch Kryptos dazu. Und vorsichtig, die ganzen Dinge sind ja nichts, was jetzt arbeitet und Geld verdient. Gold arbeitet nicht. Das Einzige, wo man mit Gold Geld verdienen kann, ist die Goldleihe. Kriegst du auch 0, so viel Prozent dafür. Aber das ist auch alles, was passiert mit Gold. Und mit Krypto ist es genauso. Kryptoleihe kenne ich jetzt noch nicht, glaube ich nicht. Ne? Aber es wird nicht lange dauern, wenn diese ETF da sind, dass es auch Optionen auf Bitcoin gibt. Gibt es schon. Du weißt tatsächlich mehr als ich.
Ich meine, es gibt ja bei einigen Kryptowährungen auch dieses Staking, was so ähnlich ist, aber das sind dann die Währungen, von denen du ja sagst, da ist ein Gremium dahinter und so. Aber das klingt jetzt trotzdem so, das ist nicht der Teil, der noch zum Zockerdepot von dir dazu gehört. Das klingt nach mehr, oder?
Nach Buy and Hold. Also das ist, warum soll ich das, wenn ich das langfristig als positiv sehe, warum soll ich das je wieder verkaufen, wenn ich das Geld im Moment nicht brauche?
Okay. Also du rechnest auch nicht damit, dass das irgendwann mal richtig runter, also das gibt ja immer Leute, die sagen, der innere Wert ist null von Bitcoin eigentlich, weil wenn das mal irgendwann keiner mehr haben will.
Ja, du darfst es dann nicht mehr haben, so ist es dann, aber dann ist auch im Schwarzmarkt gehen die Zahlen hoch. Ne? Also ich bin da Verfechter von einer sehr, sehr freien Denke und ohne Risiko kannst du überhaupt nicht leben. Wenn du hingehst und sagst, ich mache nur das, was der Staat mir sagt, was sicher ist, ist es dann wirklich so sicher? Also da muss man auch ein bisschen Risikotoleranz haben, dass man an der Stelle sagt, ja, einen kleinen Teil davon akzeptiere ich. Und wenn es dann hochgeht, überproportional, und das im kleinen Teil wird ein mittlerer Teil, ist auch nicht schlecht. Ne? Also ich bin komplett gegen dieses Rebalancing, was manche Leute machen. Ne?
Aha, machst du nicht.
Nee, weil was gut läuft, warum? Das ist wie beim Fußballer. Hast du einen guten Fußballspieler in deiner Mannschaft, sollst du den verkaufen? Ja, eher nicht. Ne? Aber die Firmen machen, also die Vereine machen es. Ne?
Das stimmt, ja. Sie sitzt ja hier in München. Mal gucken, was der Verein hier macht mit seinen guten und nicht so guten Fußballern. Wird sich zeigen, da wird es wahrscheinlich darauf ankommen, wen sie überhaupt noch loskriegen. Aber das ist ein anderes Thema. Was du eben im Nebensatz gesagt hast, ist, ne, wenn der Staat einen Vorschlag macht oder wenn der Staat sagt, was sei sicher, da bist du ja auch sehr skeptisch. Ich habe neulich ein Video von dir gesehen, da ging es um Subventionen und du hast gesagt, kauf nie was, was subventioniert wird.
Ja, das fällt dir unbedingt auf die Füße. Irgendwo, ne?
Weil der Staat nicht wissen kann, was richtig ist.
Ja, es
steht. Oder weil er ein anderes Interesse verfolgt.
Einmal ein Interesse, ja. Aber es ist ja so, dass er damit einen Markt verzerrt, Anreize schafft. Und jetzt kommt es darauf an, wenn es zum Beispiel eine Forschungssubvention ist. Wenn also eine Universität Geld bekommt, dass sie etwas erforscht, dann sehe ich das als sehr, sehr sinnvoll an. Wenn aber jetzt der Betrieb von irgendetwas subventioniert wird, dann wird etwas, was der Markt nicht nimmt, wird künstlich so hergerichtet, dass der Markt es nimmt. Das heißt, der Markt hat nicht sein Optimum gefunden, sondern pendelt sich unterhalb des Optimums ein auf irgendeinen Wert, der vom Optimum weg ist. Und so wie der Staat in irgendwelche Zwänge kommt und die Subvention nicht mehr bezahlen kann, dann hängst du auf einem völlig falschen Optimum im Markt. Und kann man sehen, bei den Elektroautomobilen, Förderung weg, bricht der Markt erstmal zusammen. Ne? Jetzt hast du das genommen, die Subvention, hast dein Elektroauto gekauft, jetzt willst du das Ding als Gebrauchtwagen verkaufen, schwuppst du die Preise ganz unten. Weil die Subvention an dieser Stelle jetzt den Markt da gedrückt hat. Und sehe ich jetzt nicht als sinnvoll an, sondern das muss ich alles für dich auch ohne diese Subvention rechnen. Und wenn es das tut, mit Photovoltaik auf dem Dach, also wir fahren Elektroauto und wir sind noch nie preiswerter Auto gefahren, weil wir die eigene Stromversorgung mindestens mal 8 Monate im Jahr haben. Und damit hat es sich auch ohne die Subvention rentiert. Aber ich habe die Subvention am Ende natürlich genommen, weil ich Schaden von der Firma abwenden muss. Und wenn die Konkurrenz die Subvention nimmt und ich nicht, blöd dran, ne? Also wir haben sie genommen, ja. Aber wir haben unsere Entscheidung nicht darauf gefällt, dass es die Subvention gibt. Das haben wir nicht gemacht.
Okay, ja, da du so skeptisch bist, was den Staat angeht und die Frage, ob der richtig entscheidet, spielt das auch bei deiner Vermögensanlage eine Rolle? Also du hast ja schon gerade gesagt, also Edelmetalle nicht zu Hause, aber also diversifizierst du auch so, dass es nicht alles in Deutschland ist?
Selbstverständlich. Ja, und zwar, es hängt schon allein als allererstes damit ab, welchen Broker man hat. Und da haben wir mittlerweile 3 Broker, die verteilt sind. Das heißt, hier sitzt nur einer davon in Deutschland. Wenn es also irgendwo draußen, die uns nicht mehr gut finden, dann haben wir jetzt noch einen im Land. Und wenn unsere mich nicht mehr gut finden, dann habe ich wenigstens noch draußen welche. Und das hilft an dieser Stelle ein bisschen zu diversifizieren. Nichtsdestotrotz hängt man mit diesem Broker nun am Gesamtmarkt, am gesamten Westen dran, weil jetzt in Moskau möchte man auch kein Depot haben. Ne? Also das stelle ich mir jetzt auch nicht ganz lustig vor. Also das heißt, die westliche Welt ist die westliche Welt und da bewege ich mich jetzt nicht raus. Muss man vielleicht irgendwann mal machen, aber im Moment sehe ich das nicht.
Das heißt, du kannst noch deine Assets bereisen sozusagen.
Ja.
Okay. Ja, was würdest du denn den Leuten raten? Also nach so vielen Jahren Erfahrung, es gibt ja immer die beiden Schulen. Die einen sagen gleich in ETFs und nur ETFs und kauft dir auch nie eine Immobilie, macht gar keinen Sinn, Rendite viel zu niedrig. Also quasi nie, also streuen im ETF, aber nicht über andere Assetklassen. Wie würdest du das sagen oder wie gibst du es auch deinen Kindern oder Enkeln weiter?
Also ich habe letztlich dein Video gesehen, wie du von deiner Mutter das Haus in eine Wohnung getauscht hast. Interessant gewesen. Du kennst also die gesamte Problematik, die der Immobilienmarkt momentan bietet. Und aus meiner persönlichen Sicht niemals Mietshäuser kaufen, weil der Staat dort mit seiner Legislatur, mit seinen Gesetzen, mit seinen Regularien, mit seiner Planwirtschaft voll mitregiert. Ne? Das macht dir keinen Spaß auf die Dauer. Und zumindest mal mit deutschen Immobilien, wenn du ausländische Immobilien hast, musst du dann dahin. Der andere hat vor Ort einen besseren Rechtsanwalt, ist vielleicht auch schlecht. Also da bin ich mit vermieteten Immobilien sehr, sehr vorsichtig. Ansonsten muss man Anlageformen finden, die miteinander möglichst wenig korreliert sind. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe Daimler und jetzt diversifiziere ich und kaufe BMW, dann ist das also keine gute Idee, weil die beiden hübsch miteinander korrelieren. Wenn ich aber hingehe und sage, auf der einen Seite, ich habe die Versorger und auf der anderen Seite habe ich die Luxusgüter und auf der dritten Seite habe ich irgendwelche Fertigungsunternehmen, dann gibt es da eine gewissen Ausgleich, wenn auch der Aktienmarkt als Ganzes immer noch, glaube ich, mit 70% korreliert ist, so glaube ich. Also es ist immer noch sehr stark. Das heißt, man muss jetzt Dinge drin haben, die weniger korreliert sind. Und da fallen einem die Edelmetalle ein und da fallen einem dann die Kryptos dazu ein. Und dann wird die Sache mit der Anlage schon relativ schwierig. Wenn man also halbwegs liquide bleiben will, was mit Immobilien ja auch nicht geht, dass du jetzt hingehst und sagst, was haben die Leute so? Ja, vorhin habe ich Fluchtrucksack erzählt. Also wenn man die Prepper sich anschaut, die kaufen dann Diamanten. Und die Diamanten kannst du angeblich schlucken und auf dem Röntgengerät und so sieht man das nicht. Das heißt also, du kannst die schlucken und dann türmst du und dann musst du bloß immer später alles durchwühlen, was jetzt auch nicht so angenehm ist. Aber soll dann der Ecke gehen. Aber wenn man sich mal die Diamantenpreise anschaut, dagegen gehen nur spezielle Dinge gehen so langfristig nach oben. Die meisten gehen abwärts. Ne?
Ja, bei Diamanten habe ich persönlich ja das Problem, dass mir da jemand anders, den ich nicht kenne, einen Preis sagt, den ich nicht nachvollziehen kann. Das ist eine Schwierigkeit, die ich damit habe.
Du brauchst eine Börse, du brauchst ein Ticket, du brauchst eine Zahl, die sich verändert.
Ja, da ist immer so viel Subjektivität drin. Also ein Diamantenhändler wird immer sagen, da gibt es klare Kriterien. Aber ich glaube ja, dass zwei Diamantenhändler, die den gleichen Diamanten begutachten, immer zu zwei unterschiedlichen Preisen kommen werden.
Ja, glaube ich auch. Und die Arbitrage dazwischen, die wird der eine vom anderen heben oder so. Ne? Also da verdienen andere Leute eine Menge. Also an der Stelle muss ich sagen,
darauf liegt der Gewinn. Ja.
Ja. Und da muss ich sagen, an der Stelle ist also, wird es dann irgendwo dann mal grenzwertig. Dann schaffst du es nicht mehr mit vernünftigen Mitteln. Und dann irgendwann muss man auch aufpassen, ob man da nicht paranoid wird, wenn man da zu viel Angst vor den ganzen Geschichten hat. Also es muss alles überschaubar und handhabbar bleiben. Und da darfst du dann nicht irgendwo zum Prepper abdrehen. Ne? Sonst hast du dann keinen positiven Mindset mehr. Dann geht der Rest auch nicht mehr so toll. Ne?
Ja, jetzt sind wir doch ganz schön querbeet durch die Anlagestrategie gekommen von Horst Lüning. Das fand ich aber sehr spannend, dass du uns da mal einen Einblick gegeben hast, auch eben ja mit verschiedenen Zeiträumen, verschiedenen Ereignissen.
Einen Tipp habe ich noch oder einen Hinweis habe ich noch. Es ist sehr verlockend, wenn man versucht, hohe Renditen zu erzielen. Aber es ist viel besser, langfristig durchschnittliche Renditen zu erzielen. Weil wenn du mit einem höheren Risiko hohe Renditen fährst, dann wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo du mit dem hohen Risiko auch einmal reinfällst. Und dann kann all das, was du erreicht hast, kann auch daneben gehen. Also hier langfristig mittlere Renditen zu holen, eben diese MSCI World mit 8,5, 9, 9,5% Rendite langfristig, der geht auch mal ins Minus, ne, ist klar. Aber langfristig über Jahrzehnte ist also weitaus positiver zu sehen. Da verdoppelst du ungefähr alle 10 Jahre. Und wenn man dann gleichzeitig immer nur mit reinspart, dann ist das ein sehr schöner Vermögensaufbau über die Jahrzehnte.
Das heißt, einfach den Markt erreichen genügt auch für sowas. Man muss nicht besser sein.
Also langfristig. Langfristig. Und man schläft viel besser.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank, Horst Lüning.
Danke, dass ich da sein durfte. Freut mich immer wieder.